Diese Woche haben wir Parshat Va'era, wir haben seit letzter Woche einen neuen Chumash und neue Themen. Das war auch das Thema des Shiurs der letzten Woche, wo wir die Einführung des Rambans, das ist eine ganz schöne Sache. Ramban hat Einführungen für die fünf Bücher geschrieben. Heute ist nicht eine Einführung, sondern wir kommentieren eine Stelle. In der Parsha dieser Woche haben wir die erste paar der 10 Plagen. Und bei jedem der Makot gibt es natürlich ein gewisses Staunen. Und am Anfang versuchen, also noch vor den Makot, Moshe Rabbeinu kommt zum Pharao, das hatten wir bereits letzte Woche, und er sagt, lass mein Volk gehen. Und er macht die Zeichen. Ja? Und der Pharao lässt sich nicht beeindrucken. Das ist irgendwie normal, dass man so Zauberei macht. Und er fragt von Chartume Mitzrayim, von den Zauberern Ägyptens, um das Gleiche zu machen, und die tun es, und keines beeindruckt. Aber als die Stäbe von Aaron und von den Zauberern zu Schlangen sich umwandelten, hat dann Vayivlamate Aaron et Kulam, ja, der Stab Aarons hat alle andere eingeschluckt. Das heißt, man sah schon dann, dass die Zeichen, die von Moshe und Aaron gemacht werden, mächtiger sind als die der Zauberer, aber trotzdem haben sie sich irgendwie nicht überzeugen lassen, nicht einschüchtern lassen. Dann kommt die erste Makar, Dam, und die lassen sich nicht einschüchtern. Machen, zeigen, sie können es auch. Interessant ist übrigens, also wenn ich mich in so einer Situation befinden würde, wäre ich eher interessiert, um die Plage zu beenden, ja, sie rückgängig zu machen. Das versuchen die nicht. Es gibt keine Hoffnung, dass sie das tun können. Und sie sehen dann keinen Grund, um sich einschüchtern zu lassen. Solange sie die gleiche Plagen schaffen können, also sie können es auch kreieren, sie können es auch erschaffen, dann lassen sie sich von Moshe und Aaron nicht beeindrucken. Bei der dritten Plage, Dam, zwar der Kinim, ja, also die Läuse, dann heißt es so: Vayomer Hashem el Moshe, der Ewige sagte zu Moshe, Mor el Aharon, sage dem Aaron, Nete et matcha, strecke deinen Stab aus, vahach et afare aretz, und schlage das Staub der Erde. Vayale chinim chol eretz Mitzrayim, und es wird zu Läuse im ganzen Lande Ägypten werden. Das hat er so gemacht, weil ja, so haben sie getan. Weil jetzt Aaron hat ja dumme Matteo. Aaron hat seine Hand ausgestreckt mit seinem Stab in der Hand. Weil Jachet er schlug das Staub der Erde. Weil Tiakinam und es gab Läuse überall auf Menschen, auf Tier. Kol Afar das ganze Staub des Landes wurde zu Läuse. Das heißt, es gab einfach unglaublich gewaltig viel Läuse. Vayomruach el Paro. Dann sagten die Zauberer dem Pharao: Etzba Elokim hi, das ist der Finger Gottes. Vayechezak lev Paro, und trotzdem stärkte sich das Herz des Pharaos. Voloshama, und er horchte nicht auf seinen Zauberer, Kasher diber Hashem, wie der Ewige gesprochen hatte. Das ist der Vers, der uns beschäftigen wird. Wenn ich diesen Vers ohne Ramban betrachte, ich sage mal intuitiv, dann sage ich, aha, was steht hier? Die Zauberer haben das versucht, diese zwei Verse, ja? Weil ja, suche nach Hartumim, Veloyacholu, nicht gelungen. Und sie kommen zu einer Anerkennung, Etzbalokimi, das ist der Finger Gottes. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sehe. Die Zauberer haben versucht, sie konnten es nicht nachahmen, trotzdem gab es überall Läuse, sie konnten nicht leugnen, dass es die Läuse gab. Und sie sagten dem Pharao, das können wir nicht. Das kommt von Gott. Ja. Und Pharao stärkt sein Herz und er lässt sich nicht beeindrucken. Interessant ist, dass der Ramban und nicht nur der Ramban weitere Informationen in diesen zwei Versen findet, die wir, also ich weiß nicht, wir, muss ich nicht sagen, die ich auf den ersten Blick nicht gesehen hatte. Vielleicht haben Sie das alle gesehen, ich nicht. Was sagt Ramban? Vayasu ken achartumim belatehem. Und so taten die Zauberer, belatehem, also mit ihrer Zauberei, lozietakinim, um die Läuse hervorzuproduzieren. Und dann war Amar Vayasuchen. Was heißt Vayasuchen am Anfang? Was ist das Vayasuchen? Vayasuchen. Ehrlicherweise, ich lerne schon diese Parashiot seit Jahrzehnten, jedes Jahr neu. Nie ist mir aufgefallen, das Vayasuchen aufgefallen, bis ich das im Ramban gesehen habe. Vayasuchen Achartumim, sagt er, was ist Vayasuchen? Was haben Sie getan? Sagt Ramban, Sheikhu Bafararetz, auch Sie haben das Staub der Erde geschlagen, genau wie Aharon das getan hatte. Vamru, ja, Ashba'at Shedim. Und dann haben sie versucht, um die Geister zu beschwören, ja, Vasu Latehem. Sie haben ihre Zauberei gemacht, was sie anders früher gemacht haben, nur Akinim, um die Läuse zu produzieren. Voloyecholu, es gelang nicht. Das heißt, was Ramban hier sieht, ist, ich habe mir, vor dass ich noch Ramban gesehen habe, ich mir absolut nie diese Frage gestellt. Wie haben die Zauberer des Pharaos versucht, um die Makot nachzuahmen? Was haben sie versucht zu tun? Ich habe immer mal vorgestellt, die glaubten, sie können auf eine bestimmte Art Zauberei machen. Die machen mal, was sie machen. Ramban sieht hier im Vayasu Chen, dass sie auch versucht haben, wenn sie, was tut jemand, der sieht, ein anderer gelingt es, er selbst kann es nicht. Er schaut, was der andere tut und versucht es nachzuahmen. Auch die Zauberer haben das versucht, aber es gelang nicht. Sagt er so. Vayasuchen, Shasu Kohogen und Varim, sie haben das Beste getan. Von Mozia Kinim, so wie Menschen Zauberer, die Läuse produzieren sollen. Ja? Sie haben ihre Formel nachgegeben, sie haben versucht, das zu tun, was die Zauberer tun, um Läuse zu produzieren. So, diesmal ist es nicht gelungen. Rashi sieht das ganz, ganz anders. Rashi sagt, warum ist es denn Zauberer nicht gelungen. Ja, also ich mache mal, ja, ich zeige mal Rashi. Vayasuchen, ja, die Zauberer taten, erstens Moshe und Aaron taten so, dann Vayasuchen hatun lotehem, lotzeta kinim, sagt Rashi, v'lo yacholu, es gelang nicht. Warum konnten sie keine Läuse produzieren? Rashi bringt eine Tradition, nach der die Zauberer Ägyptens ihre Zaubereien dank Geister machten. Und die Geister aber, die haben ein eingeschränktes Können. Die können sich nur mit großen Dingen beschäftigen. Mikroskopischen Dingen können sie nicht beeinflussen. Was ist die Grenze, wo die Geister Kleineres nicht beeinflussen können? Die Größe eines Gerstenkorns, Seora. Und weil die Läuse noch kleiner sind, konnten die Zauberer Ägyptens jetzt nicht mehr mithalten. Das ist Rashi. Was sagt Ramban? Nein. Es gibt Zauberer, die behaupten, sie können Läuse produzieren. Und die Zauberer Ägyptens haben den Rat der allerbesten Zauberer herausgesucht. Sagen wir mal, es ist mal in der Vergangenheit gelungen. Es geht aber jetzt nicht. Das heißt, für Rashi, es ist eine mechanische Sache. Die Zauberer haben einfach eine Technik gehabt, die hier nicht mehr helfen kann. Gott kann das, Menschen können das nicht mehr. Wir sind an der Grenze der Zauberei. Selbstverständlich, wir müssen betonen, Rashi und Ramban leben in einer Zeit, in der ganz viele Menschen die Existenz von Zauberei total akzeptieren. Es ist klar, dass es das gibt. Es gibt eigentlich Auseinandersetzungen, sowohl in der Zeit zwischen Rashi und Ramban haben wir Rambam, der sagt, dass alles Zauberei nur Illusionismus ist. Für Rashi ist die Progression der Makot, der frühen Makot, so, damit klar wird, dass Moshe und Aaron nicht mit Zauberei, nicht mit Geistern ihre Zauberei machen, sondern es ist keine Zauberei, es ist von Gott verordnet, es sind von Gott verordnete Wunder. Und für Ramban hat das nicht mit der Technologie zu tun. Irgendwie, ließ HaKadosh Baruch Hu am Anfang die Zauberer etwas Ähnliches machen. Diesmal nicht. Also es ist nicht eine Frage der gewählten Technologie, sondern bis hier erlaubte Gott, dass die Chartumim Macht haben sollen. Ab hier haben sie keine Macht. Da kann man natürlich die Frage stellen, warum. Und das wäre eine faszinierende Auseinandersetzung. Ich will aber mich mit was Ramban selbst schreibt auseinandersetzen. Deshalb betone ich nur, dass Ramban das hier eigentlich sagt, sagt der, die weißen Zauberer Yud Imayu Ma Bekoach Yadom Lasa, die wussten, was sie tun können. Und Kfar Nisukol Maaseim Pamim Acherot, alles, was sie taten, waren schon beprüfte Methoden. Und deshalb haben sie sie angewendet. Sie waren nicht so ganz blöd. Aber diesmal ist es nicht gelungen. Das heißt, für Ramban, obwohl er das nicht ausdrücklich sagt, sagte eigentlich, HaKadosh Baruch Hu wollte, dass die Chartumim für die erste zwei Makot noch eine Möglichkeit haben, das Ganze zu leugnen. Ja? Es ist irgendwie wichtig, dass eine Steigerung stattfindet. Am Anfang kann Paro leugnen. Das passt auch mit der allgemeinen Bemerkung. Gott sagt, ich werde das Herz des Pharaos stärken. Aber das heißt auch, Paro wird auch nicht mehr gehen lassen, weil denn in generell ist er widerspenstig. Das heißt, am Anfang ist Paro selbst widerspenstig und irgendwann zwingt ihn Gott schon, so zu bleiben. Ja? Weil es gibt verschiedene Gründe dafür, die angegeben werden, Kommentare, warum Gott den Pharao sein Herz gestärkt hat. Aber aus irgendeinem Grund war das wichtig. Ja? Aber am Anfang hat er sogar die Zauberer mit ihm, die leugnen können. Das ist, was eigentlich Ramban hier sagt. Dann sagt Ramban, was ist mit Etzbei Lukimhi? Es ist der Finger Gottes. Amar Rabbi Avraham, er zitiert Ibn Ezra, sagt Rabbi Avraham, sagt Rabbi Avraham Ibn Ezra, ki bavu shasuke maase Aaron bivaratanin. Schon beim Stab, der sich in eine Schlange verwandelte, haben sie Aaron nachgeahmt. Ja, es ist gelungen, das Gleiche zu tun. Gambe makata damma vatzvadea. Und auch bei den ersten zwei Makot, Blut und Froschen. Aber hier, velo yachlu ata la asot ken, hier konnten sie nicht mehr die Makka nachahmen. Am Ruel Paro, haben sie dem Paro gesagt, lo ba zota maka al yad Aaron bavu Israel. Das ist nicht, dass Aaron so ein, hier sehen wir, es ist nicht, dass Aaron ein gewaltiger Zauberer ist, der das alles für die Bnei Israel macht. Das ist nicht die Taten eines Menschen, nicht einmal die Taten eines Zauberers. Rak makat elokimi, das ist eine Plage von Gott geschickt. Ja, und dann sagt er, kefi ma'arechet ha'kochavim el eretz Mitzrayim. Er stellt sich vor, was diese Polytheisten sich dort eingebildet haben, sagen, ja, das hat mit den Sternen zu tun, aber sie sagen, es ist größer als wir, es ist nicht mehr, was ein Mensch tun kann. Dann sagt er so, was soll hier die Bedeutung sein? Noch etwas, das Ramban bemerkt hat, bisher haben wir gesagt, Ramban hat Vayasuchen gemerkt, das ich wenigstens jahrzehntelang nicht gemerkt hatte. Aber Ramban sagt, merkt sich auch noch etwas anderes. Und nicht nur Ramban, Ibn Ezra merkt sich. Es heißt, ja, etzba elokim hi, und dann Kasher Diber Hashem. Zwei verschiedene Namen Gottes werden hier eingesetzt. Was ist die Bedeutung davon? Sagt jetzt, zitiert jetzt Ramban von Ibn Ezra. Ki paro lo ki cheshabore. Der Pharao, der leugnete nicht, dass es Gott gibt, sondern rak Hashem sheizkir lo Moshe. Er, Paro gestand, es gibt all diese Götter, es gibt auch noch, ja, deshalb gestand, dass es auch Gottes Buch gibt. Nur er akzeptierte nur diesen Aspekt Gottes, Elohim, nicht Yud Kevavke. Wieso Kederech? Ja, sagt er, das haben wir auszulegen nach einem Vers in Schmuel. Als die Plishtim, es gab eine Geschichte, vor über 300 Jahren gab es, vor dem ersten Tempel gab es den nullsten Tempel. Wir sind es nicht gewohnt, so zu denken, aber eigentlich gab es schon drei Bate Mikdash. Es gab den ersten in Jerusalem, den zweiten in Jerusalem, aber es gab den nullsten. Vor dem ersten in Jerusalem gab es das Stiftzelt.
Mishkan.
Das Stiftzelt.
Mishkan, ja.
Genau. Der Mishkan war zuerst mobil, wurde dann aber halbwegs aus Stein angepasst als Gebäude in Shiloh. Ich empfehle jedem, der, also gerade jetzt kann man nicht nach Israel reisen, aber wenn man wieder nach Israel reisen kann, wenn diese Pandemie vorbei ist oder wenn wir geschützt, ich weiß ja nicht, wie lange die dauert wird, aber wenn man geschützt reisen kann, empfehle ich die Reise nach Shiloh und die archäologischen Stätten, die es dort gibt. Es gibt verschiedene Meinungen, wo der Mishkan in Shiloh stand. Aber es gibt einen Vorschlag, der archäologisch ganz gut fundiert ist. Eine Fläche, die mehr oder weniger ähnlich zur Fläche des Mishkans, also wie wir uns aus der Tradition das kennen, aus der Tora, aus dem Talmud, wie groß das hätte sein müssen, mehr oder weniger. Und man sieht eine Fläche mit Steinen, die gebohrt wurden. Es sieht so aus, dass dort etwas stand, das mehr oder weniger eine gleiche Struktur war. Und es ist sehr, sehr eindruckerweckend. Es ist auch eindruckerweckend, über andere archäologischen Funde dort in der Nähe zu lernen. Und dieser Mishkan wurde gewalttätig zerstört. Er wurde von den Plishtim zerstört. Und noch vor, dass er zerstört wurde, die Bnei Israel kämpften gegen den Plishtim. Sie waren nicht siegreich. Und sie suchten eine geheime Waffe, etwas, das sie dazu führen werden, trotzdem erfolgreich zu sein. Und dann kam jemand auf die Idee, sie werden ihren heiligsten Gegenstand nehmen. Dort ruht ja Gott. Und damit nehmen sie Gott quasi mit. Der möge doch gegen den Plishtim kämpfen. So, zur Zeit von Moshe Rabbeinu hieß es, sagte Gott wird, zur Zeit von Moshe und Joshua, Gott kämpft für Am Israel. Das haben wir beim Spalten des Meeres, das haben wir bei Jericho. Also Gott kämpft für das Volk. Und das wollten sie jetzt wieder zustande bringen. Dafür glauben sie, wenn sie den Aaron mitnehmen, dann muss ja Gott für sie kämpfen. Das ist eigentlich ein gewaltiger Fehler. Das ist eigentlich eine götzendienerische Konzeption des Monotheismus. Ja? Man nennt das Theurgie. Die Idee, dass es gewisse Handlungen gibt, mit denen wir Gott, also zwingen ist nicht ein schönes Wort in dieser Hinsicht, aber ich würde mal sagen, ich weiß nicht, welches Wort zu nutzen eigentlich, aber Gott eigentlich dazu führen, er müsste doch handeln, auf eine bestimmte Art handeln. Und Gott muss gar nichts. Gott muss gar nichts. Der Mensch hat nicht die Möglichkeit, Gott zu zwingen. Und es ist auch gescheitert. Und was geschehen ist, dass die Plishtim dann die Bundeslade als Beute genommen haben. 7 Monate lang war die Bundeslade bei den Plishtim. Aber dann merkten sie, dass komische Dinge geschehen. Sie hatten die Bundeslade dann in den Tempel ihres Götzen Dagon gebracht. Und die Statue des Götzen ist gefallen und dann ist es gefallen und die Hände und Füße sind abgebrochen. Also sie sahen schon, dass die Bundeslade erträgt nicht, dass Götzendienst in ihrer Nähe sein soll. Und sie wussten keinen Rat, für eine Weile war es in dieser Stadt, in jener Stadt und Menschen sind krank geworden, Menschen sind gestorben. Und am Ende dieser Zeit, nachdem dass sie die heiße Kartoffel von einer Stadt zur nächsten Stadt von den Plishtim weitergegeben haben, kommen sie auf die Schlussfolgerung. Sie müssen mal sehen, was da ist. Vielleicht muss man tatsächlich die Bundeslade zurückgeben. Und sie machen ein ganzes Experiment mit Rinden, mit Kühen und schauen, was geschehen wird. Und tatsächlich führen die Kühe den Aaron zurück nach Israel. Für uns ist das ist die Hintergrundgeschichte. Und die Plishtim sagen dann irgendwann, sollte es sein, dass die Kühe, sie hatten schwangere Kühe genommen, stillende Kühe. Sie haben ihre Kälber weggenommen und die eingesperrt und die Kälber haben die Mütter gerufen. Und die Idee war, es gibt ja einen Instinkt, dass diese Kühe dazu führt, ihre Kälber aufzusuchen. Und wenn die Kühe trotzdem nicht zu ihre Kälber, sich ihren Kälbern wenden werden, sondern sie werden den Aaron nach Israel führen, Richtung jüdische Städte, dann wird es ein Zeichen sein, dass das alles kein Zufall war, sondern Gott hat es angeordnet. Kilo yadon nagabanu. Ja, wenn es, aber wenn sie, Entschuldigung, wenn aber die Rinder, die Kühe sich ihren Kälbern zuwenden, dann wissen wir, dass das nicht Gott ist. Und dazu sagen sie, Kilo yadon nagabanu, nicht seine Hand hat uns berührt. Mikre hayalanu, das war nur ein Zufall.
Zufall.
Das sind die zwei Möglichkeiten. Und da haben wir, ja, da haben wir die bestimmen können, hier so oder so. Sie warten, was sie sehen werden. Und ja, Alken Chizaklef dafür hat sich der Pharao gestärkt, er war nicht bereit, um diese zusätzliche, diese Allmacht Gottes zu akzeptieren. Jetzt dazu bringt Ibn Ezra, er sagt, es gibt verschiedene Begriffe. Ja, es gibt die Hand Gottes, es gibt auch Etzba Hashem. Ja, Etzba, es ist der Finger Gottes. Ja, was heißt das? Shehu Elokei Israel, das ist der Gott Israels. Paro sagt ja auch, Hatiru El Hashem, betet zu Gott. Ja, also es ist ein Teil eigentlich von, dass Paro gezwungen wird, Gott anzuerkennen, er ist aber nicht bereit. Okay, dann sagt er auch, dass das alles so eine Anerkennung von dem Zauber ist, sagt er, Wort, ki Moshe amar le Pharao, dvar makatayor. Moshe warnete den Pharao, dass der Nilus zu Blut sich umwandeln wird und dass dort Froschen kommen werden. Bei den Läusen hat Moshe aber nicht vorgewarnt. Ich unterbreche eine kurze Sekunde, um mal auf dem Abravanel zu verweisen. Rabbi Zirka Abravanel, in einer sehr bekannten Auslegung, die auch sehr überzeugend wird, sehr schön, bemerkt, dass es manche Makot gibt, die, wo der Pharao vorgewarnt wurde und manche, wo er nicht vorgewarnt wurde. Und wenn man das richtig anschaut, dann sieht man, dass es jeweils Gruppen gibt. Vorgewarnt, vorgewarnt, nicht vorgewarnt. Vorgewarnt, vorgewarnt, nicht vorgewarnt. Ja, so geht das. Vorgewarnt, vorgewarnt, nicht vorgewarnt. Und deshalb sagt aber Banel, dass das ein Teil eigentlich war, ein Phänomen. Die Idee war, es gibt drei Gruppen, das kennen wir auch von der Gadash el Pesach, wo Rabbi Huda sagte, dass die 10 Plagen auch in eine Kürzel zusammengefasst werden können. Der Zach, Adash, Barachav. Und für Abba Manel ist das nicht nur eine Eselsbrücke, sondern es zeigt die Struktur, wie die 10 Makot in drei Gruppen einzuteilen sind. Da haben zwar der Kinim, also die ersten drei, dann die nächsten drei und dann die letzten vier. Und weiter sagt Abba Manel, das ist verbunden mit einer Lehre. Nämlich bei jeder von diesen Gruppen steht einmal, Gott sagt, ich mache das und das dem Pharao, lema'an, damit der Pharao etwas lernen wird. Und so war, wie für Abba Manel heißt das, die ersten drei Makot müssen eine Lehre bringen, die nächsten drei noch eine Lehre und die letzte vier die dritte Lehre. Ja? Erstens, ki ani Hashem, ja? Dass ich Gott bin, weil er sagt ja, mir Hashem, wer ist Gott? Dann, ki ani Hashem mekerev ha'aretz, dass ich auf Erden bin. Das heißt, Gott wirkt auf Erden, nicht nur, dass es Gott gibt, sondern dass er auch wirkt. Und das dritte ist, ki en kamoni b'chol ha'aretz, keiner kann sich mit mir vergleichen. Dass der Pharao dann anerkennen muss, dass er machtlos vor Gott ist. Ibn Ezra sagt das nicht so, sondern sagt, nein, Moshe hat ja nicht gesagt, dass die Makkah von Kinim kommt. Und was Ibn Ezra hier sieht, an dieser Stelle, die von Ramban zitiert wird, ist, dass jetzt es ist die Aufgabe der Zauberer eigentlich zu entdecken. Und die kommen und sagen dann, Etzba Elokim. Das ist die Erklärung von Ibn Ezra. Kommt Ramban. Und er sagt, ich finde das nicht richtig. Warum? Weil Ibn Ezra baut darauf, dass er einen Vergleich gemacht hat zwischen Etzba Elokim, das ist der Finger Gottes, und er vergleicht das mit der Hand. Ja? Sagt aber Ramban, nein, Hamaka Hashem. Wenn Gott eine Plage schickt und bestraft, dann heißt das die Hand Gottes, nicht der Finger Gottes. Was ist Etzba Elokim? sagt er, Kasher nema bekatuv Shevi. Genau, im Vers, den er Ibn Ezra selbst gebracht hat, heißt es Lo Yado Nagabanu, seine Hand hat nicht berührt. Und es gibt auch anderswo in Shmot, ja, noch in einigen Kapitel, Vayar Israel et Yad Agdola, das ist in Parshat Beshalach. Die Hand Gottes, die große Hand Gottes, Vayta Yad Hashem Bachem, die Hand Gottes wird in euch sein, also wird euch bestrafen. Kavda Mo'od Yad Elokim, man spricht von der Hand Gottes, die sehr schwer ist. Immer, immer, immer heißt es die Hand. Ja? Und dann sagt er weiterhin, Wort Kiloam Duachatumin auf dem Moschachrechen. Einmal, dass die Zauberer abgedankt hatten, ja, in dieser Makar, hört man nicht mehr von ihnen. Kam Makat, Arov, Shaita Batraav, Lobeshamakat. Auch wenn Moshe wieder vorwarnt oder er warnt nicht vor, macht nicht aus. Wir sehen die Zauberer nicht mehr. Deshalb sagt er so. Ramban sagt, aber ein Gepschuto, das Ganze ist sehr einfach. Als die Zauberer gesehen haben, dass es nicht gelingt, um die Läuse zu produzieren, dann haben sie anerkannt, dass was Aaron getan hat, das ist nicht Aaron selbst, sondern Gott hat es gemacht. Von diesem Moment an hat Pharao nicht mehr die Zauberer gerufen. Warum hat er sie nicht gerufen? Einmal, dass klar ist, dass es keine Zauberei ist, braucht er die Zauberer nicht mehr. Die Zauberer waren da, um zu zeigen, dass der Pharao genau das Gleiche machen kann. Dass Moshe und Aaron zwar behaupten, im Namen Gottes zu sprechen, in Wirklichkeit sprechen sie aber in eigenem Namen und sind einfach tolle Zauberer. Ja? Ab dem Moment, wenn man nicht mehr leugnen konnte, dass es von Gott ist, ja, dann brauchte Pharao die Zauberer nicht mehr und brauchte er dafür andere Gründe, um sich selbst zu stärken. Und dann sagt er noch, was ist ein Etz bei Elohim? Ulam itainyan amru, um das alles kleiner zu machen, haben sie gesagt, Etz bei Elohim, ulamru ya de Elohim. Klomar makaktana meito. Das heißt, die Zauberer, wenn sie gezwungen waren, um zu anerkennen, dass das die Taten Gottes sind, da haben sie versucht, das aber trotzdem ein bisschen nicht zu groß zu schreiben. Dann sagten sie, es ist ein Finger Gottes, nicht eine ganze Hand, ein Finger Gottes. Ja? Das heißt, es ist nicht für Ibn Ezra, der das mit Schmuel vergleicht, ist das fast, die Chautumim sind darauf, prüfen jetzt, ist das denn, was es ist. Und kommen zur Schlussfolgerung, dass man weitere Aspekten von Gott anerkennen muss. Das heißt, Ibn Ezra, der eigentlich als Verstand gilt, ja, also der einfach versucht zu verstehen, was der Text bedeutet, er sieht etwas ganz Tiefes in diesem Text. Und Ramban kommt und er sagt, naja, so kompliziert muss man nicht sein. Auf einfacher Ebene ist das alles schon ganz verständlich. Und ich werde mal sagen, dass in dieser Aussage, Ulam Ita Inyan Amru Etz Bei Elokim, wo er sagt, dass die Zauberer vom Finger Gottes gesprochen haben, weil sie das klein sprechen wollten, das ist ja auch menschlich wohl zu verstehen. Ramban, er fasst für uns sehr gut, wie die Zauberer reagieren mussten, die es gewohnt waren, immer zu zeigen, dass sie alles können und plötzlich sind sie da ratlos. Das ist sehr schwer für Menschen, das zu verdauen. Und deshalb sagen sie nur Etzba. Vlomru Etzba Hashem, aber sie sagt nicht der Finger des Ewigen. Ki parova vadav lo yazkiru Hashem am yuchad. Das heißt, Ibn Ezra und Ramban sind sich hier einig, dass wenn der Pharao sagt, Mi Hashem, dann leugnen sie nicht insgesamt die Existenz Gottes. Sie leugnen die Übermacht Gottes. Sie leugnen die Idee, dass Gott der Einzige ist. Sie leugnen die Idee, dass Gott allmächtig ist. Normalerweise weist der Name Elohim auf Allmacht. Aber hier in diesem Zusammenhang sollen wir eher das so sehen, dass Yudke Wafke deutet auf Sein. Gott ist das gesamte Sein. Alles, was es gibt, das ist von Gott. Und das konnte Pharao und seine Zauberer nicht akzeptieren. Denn solange sie nur sagen, Gott ist einer von vielen, dann sagen sie, wir hatten ein Pantheon von 200 Göttern, jetzt haben wir 201. Ja, das ist ja nicht so dramatisch. Sollten sie aber anerkennen, dass Gott, ja, er war, er ist, er wird sein, man kann ihn nicht vermeiden, man kann ihn nicht aus dem Weg gehen, er ist die gesamte Existenz, naja, dann ist Pharao mit seinen Leuten diesen Bankrott. Und deshalb sagen sie Etzba Elohim, obwohl wir normalerweise von Yad Hashem sprechen. Das heißt, für Ramban der Wechsel von Yad auf Etzba, von Hand auf Finger, ist ein Versuch, um die Taten Gottes nicht zu groß zu schreiben. Und dass der Name Elohim verwendet wird, ist, weil die Ägypter nicht bereit waren, Hashem zu sagen. Für Ibn Ezra, ja, gibt es hier eine Anerkennung von einer neuen Situation. Man entdeckt Elohim. Das findet Ramban nicht überzeugend. So, ich finde in diesem Stück von, man kann eigentlich noch viel weiter lernen. Es gibt Ramban schreibt noch weiter, noch sind noch 4 oder 5 weitere Abschnitte. Ja, also 4 weitere Abschnitte. Ich will hier stehen bleiben, weil ich eine interessante Bemerkung machen möchte. Der Kommentar von Ramban zeichnet sich in verschiedenen Arten und Weisen aus. Eine der Art und Weisen, wie Ramban sich auszeichnet, ist erstens, er schreibt viel mehr. Wenn man die Quantität anschaut, die von Ramban geschrieben wird, und die von Rashi oder Ibn Ezra geschrieben wird, ist es unvergleichbar. Ramban hat einfach viel geschrieben. Ich glaube nicht, dass man im 13. Jahrhundert so viel mehr Papier hatte als im 11. Jahrhundert. Sie glauben schon? Okay, also mir ist das nicht bekannt, aber es kann sein. Auch dann möchte ich betonen, auch wenn es Papier gibt, Ramban hat sich eingesetzt, er hat einfach anders geschrieben. Aber es ist nicht nur das. Ramban zitiert auch seine Vorgänger. Und er scheut sich nicht, mit denen nicht einverstanden zu sein. Das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen. Aber hier möchte ich betonen, dass er trotzdem seine Vorgänge beehrt. Auch wenn er sagt, en nachon benai, es sieht nicht richtig aus meinen Augen, er erklärt eigentlich zuerst Ibn Ezra. Der Talmud fragt, wieso ist die Halacha, es gibt sehr viele Meinungsverschiedenheiten zwischen Bet Shammai und Bet Hillel. Wieso ist die Halacha fast immer, nicht immer, aber fast immer, wie Bet Hillel und nicht wie Bet Shammai? Eine der Antworten ist, sie beehrten ihre Gegner. Sie beehrten die andere Meinung. Sie fingen erstens immer damit an, also die Meinung der anderen zu zitieren und erst nachher sagten sie, wir sind nicht einverstanden. Und ich glaube, da gibt es erstens natürlich ein Verdienst. Ja? Man beehrt die. Das ist etwas übrigens, das wir heute, nicht nur im Judentum, ich meine überall, sehr brauchen. Wir sind so gewohnt, mittlerweile aneinander vorbeizureden. Das geschieht in den sozialen Netzwerken auf hervorragende Art und Weise. Ramban zeigt, dass eine Diskussion immer damit anfängt, dass ich den anderen zitiere. Aber außerdem ist das auch eine kluge Sache. Denn wenn ich den anderen zitiere, dann setze ich mich damit auseinander, dann ist vielleicht meine Erwiderung noch besser. Ich stehe auf seine Schulter. Das verlangt auch, anders zu sein als die Chartume Mitzrayim. Die Zauberer Ägyptens, wenn sie schon ein Geständnis machen müssten, dann nur ein Finger. Ramban gibt nicht nur einen Finger, gibt die ganze Hand. Er legt den Ibn Ezra aus, er zitiert seine Quellen und dann erst erwidert er. So. Es wäre schön gewesen, wenn wir noch eine ganze Stunde haben, um den Ramban bis zu Ende zu lesen. Aber wir haben ja mittlerweile Erfahrung. Wir können auch versuchen, selbst uns darin zu vertiefen. Ich möchte betonen, die gerne mehr Ramban lernen wollen, als wir in diesem Shiur tun, aber es im Original nicht so leicht lesen können. Es gibt eine schöne Übersetzung mittlerweile. Es gibt zwei schöne Übersetzungen von Ramban ins Englische. Es gibt die ältere Übersetzung von einem Rav Chavel Und es gibt eine neuere Übersetzung von Arzkron. Und ich habe sie nicht verglichen, aber ich habe sie beide schon genutzt, aber ohne echt zu vergleichen. Ich würde mal sagen, jede von den beiden bietet etwas, das der andere nicht bietet. Sie haben beide was Wertvolles. Also man kann auch, wenn ich werde weiterhin diese Schulung geben. Ja, wir machen nächste Woche nicht keine Pause. Aber wer noch mehr will, wer zu Hause mal, sollte ich ein bisschen Interesse, Neugier erweckt haben, bitte, wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, wo man diese Bücher findet, ich suche es gerne mit euch. Es ist einfach, ein Mann ist was Besonderes. So, okay. Yasha Koach, ich wünsche euch alle alles Gute, bleibt gesund und bis nächstes Mal.